NDR 1 Niedersachsen. Kulturspiegel.
Mit Martina Gielitzer, schön, dass Sie bei uns sind. Energie, Haltung und ein Sound wie eine Weltreise. Die Band Denmantau aus Lüneburg sind zurück auf Tour und mit Fight with Art setzen sie musikalisch ein Zeichen. Was genau dahinter steckt, darüber spreche ich gleich im Kulturspiegel mit der Band. Ein Fotoprojekt, das berührt. In Lüneburg zeigt Fotograf Matthias Mensch erstmals seine Ausstellung Obdach. Porträts von Menschen ohne Wohnung, Bilder, die lange nachhallen. Und von Filmkomposition bis Kabarett, jetzt auch Musical. Vanessa Donnelly aus Gifhorn feiert Premiere mit Für das Licht der Nacht. Ein warmes, berührendes Stück über Trauer, Mut und Fantasie. Mehr dazu gleich. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. NDR 1 Niedersachsen, der Kulturspiegel am Dienstagabend. Sie kommen aus Lüneburg, klingen aber nach ganz großer, weiter Welt. Und wer sie einmal live gesehen hat, der weiß, das ist nicht nur eine Band, das ist ein Erlebnis. Denmantau verbinden Funk, Rock, Folk, Brass zu einer ganz eigenen musikalischen Handschrift, die sie über die Jahre um den ganzen Globus getragen hat. Und jetzt sind sie gerade wieder unterwegs mit ihrer Fight with Art Tour. Und das ist ein Titel, der nicht nur nach Musik klingt, sondern nach einer Haltung. Und warum Kunst für sie Kampf ist und warum ihr Publikum ein ganz aktiver Teil der Show wird, darüber spreche ich jetzt mit Julian Schoncheck und Paul Weber von Denmantau. Schön, dass ihr hier seid.
Moin, schön wieder hier zu sein.
Guten Abend.
Ihr seid auf Tour. Wie ist denn das Tourleben so? Jetzt sind so die letzten Termine. Ihr seid jetzt noch im Lux in Hannover am 28. November. Ist man irgendwann müde oder wie sieht es momentan bei euch aus, Paul?
Wir sind total energiegeladen und jetzt hatten wir ein, zwei Tage Pause und ich kann es kaum erwarten, wieder zurück in den Bus zu gehen, auch wenn er kaputt ist, auch wenn es kalt ist. aber wir sind einfach ready und haben Bock auf noch mehr. Wir freuen uns.
Also wer euch live erlebt, der spürt ja sofort eine Energie auf der Bühne oder auch wenn ihr auf der Straße Musik macht, da ist sofort was los. Welche drei Wörter treffen euren Sound am besten, außer laut, wild und Lüneburg?
Auf jeden Fall ehrlich, direkt und unverblümt.
Was würdest du sagen, Paul?
Du hast die besten Worte schon gewählt, Julian. Ich weiß nicht, hautnah.
Augenhöhe.
Unverletzlich.
Wenn ihr im Probenraum seid, ist das bei euch eher so ein Kreativlabor, so ganz geordnet? Oder ist das so eine offene Werkstatt und da prasselt wirklich alles an Ideen rein?
Auf jeden Fall das Zweite. Also bei uns, es gibt keine falschen Ideen und jede Idee, also wir haben auch eine Regel, dass wir jede Idee einmal ausprobieren. Selbst wenn alle sagen, finden wir eigentlich im Vorhinein schon doof, aber derjenige kriegt trotzdem die Idee einmal ausprobiert wenigstens.
Macht es Spaß, wenn ihr alle im Probenraum zusammen seid und miteinander übt? Es gibt ja Leute, die sagen, das ist für uns stressig. Andere sagen, das ist für uns irgendwie das Schönste, im Probenraum miteinander zu sein. Und wenn die Zeit vorbei ist, bis es dann auf Tour geht oder ein Album rauskommt, dann ist es eigentlich eher traurig.
Wir sind eine absolute Jamband und wir sind Live-Musiker durch und durch und durch. Und deswegen zusammen im Proberaum zu sitzen, ist ja Musik zu machen. Deswegen machen wir ja Musik, weil wir zusammen Musik spielen wollen. Also es ist ja unser Wunsch und unser Traumjob, ne? Also Bandraum.
Ihr kommt aus Lüneburg, aber ihr seid, wie gesagt, in der ganzen Welt unterwegs gewesen. Wo wart ihr überall und woran erinnert ihr euch am meisten?
Die Zeit in Los Angeles war natürlich prägend, weil über 4 Jahre in Los Angeles getourt und auch gelebt, auf den Straßen Musik gespielt und von diesem Geld überleben sozusagen zu meistern, war sehr prägend für uns. Und ich erinnere mich aber auch, als wir auf den Straßen in der Ukraine gespielt haben, wie schnell die Menschen zusammengekommen sind. Das war irgendwie ein total schönes Erlebnis. Also es sind immer die Menschen, die dieses Erlebnis für uns prägen und Ukraine und L.A. würde jetzt als erstes in meinem Kopf kommen.
Und wenn ich euch frage, was für euch aufregender ist, auf der Bühne zu stehen, oder ist es dann doch eher Straßenmusik zu machen?
Aufregender ist schon auf der Bühne tatsächlich. Also auf der Straße sind wir so souverän, weil wir so viel gemacht haben. Da merke ich eigentlich keine wirkliche Anspannung oder Aufregung. Und bei einem Konzert, wenn da jetzt 500 Leute für uns gekommen sind, dann bin ich schon ein bisschen aufgeregt.
Wobei das Witzige ist ja, die sind dann ja extra für euch gekommen. Auf der Straße ist es so, ihr macht Musik, ihr wisst überhaupt nicht, wie die Leute reagieren. Was passiert denn da so, wenn ihr euch hinstellt, macht Musik?
Das Schöne ist ja, dass auf der Straße die Leute keine Erwartung haben. Deswegen, es gibt keine Erwartung, die du erfüllen musst. wenn du jetzt weißt, okay, das, der ganze Saal hat Eintritt bezahlt, dann ist da ja schon so ein Druck, dass die Show irgendwie geil werden muss oder so. Auf der Straße, wenn es kacke ist, hören wir auf und gehen nach Hause. Fertig.
Die Tour, ihr seid ja schon ziemlich lange unterwegs und jetzt geht's ja nach Hannover. Jetzt am 28.11. seid ihr im Lux und eure Tour heißt Fight with Art. Also kämpfen mit Kunst. Worum oder wogegen kämpft ihr?
Wir kämpfen eigentlich gar nicht so sehr gegen, sondern wir wollten eigentlich Kunst als ein Stilmittel unseres Ausdrucks sozusagen verwenden, weil in Zeiten von AI und künstlicher Intelligenz wird Kunst irgendwie so eine neue Frage eigentlich. Es gibt Spotify, AI-Künstler, Band, die jetzt über hunderte von Millionen Views kriegt. Und dann gibt es halt eben dieser organische Approach, also was bedeutet es noch, Musik zu machen? Und für uns ist irgendwie diese Kunst das Vehikel zu zeigen, dass in der Kunst die Menschlichkeit bleibt. Und deswegen fight with art. Not against art oder against something oder so, aber einfach fight with art.
Was erwartet das Publikum, die jetzt kommen ins Lux am 28. November?
Eine bombastische, energiegeladene Show, in dem du weinen, lachen, tanzen und in Berührung mit dieser Kunst eben bekommst und mit uns Menschen.
Wie reagiert das Publikum, wenn ihr auf der Bühne seid? Ihr seid jetzt ja schon viel unterwegs gewesen. Julian, sind die voll dabei? Singen die mit?
Die ganze Palette der Emotionen und Gefühle ist da auf jeden Fall mit dabei. Und das Schönste für mich ist, wenn die Leute sich wirklich gehen lassen können und den Kopf ausmachen und mitsingen und mittanzen und nicht darüber nachdenken, wie das jetzt vielleicht aussehen könnte oder so, sondern umso verrückter, umso besser. Und das, wenn wir das geschafft haben und alle total frei sind und tanzen, dann bin ich immer besonders glücklich.
Den Moment zu genießen, das ist eigentlich das Schönste, wenn ihr unterwegs seid auf der Bühne oder eben auch auf der Straße Musik macht. Gab es jetzt schon einen Moment auf der Tour, an den ihr euch erinnert, wo ihr sagt, da ist der Funke derart übergesprungen, das war der Hammer?
Ja, für mich war das in Konstanz. Da ist ein Pärchen sehr weit angereist, Stunden, und stand ganz weit hinten. Und ich habe gesehen, wie einfach ihr Tränen übers Gesicht gelaufen sind, weil wir Strange Love gesungen haben. Und was da irgendwie transportiert wurde. Und wir haben uns einmal gesehen. Und mir kamen dann die Tränen, weil sie einfach so offen ihre Emotionen gezeigt hat, wie sehr es sie berührt hat. Und das, ja, werde ich nicht vergessen.
Gibt es bei dir auch so eine Erinnerung, Julian?
Ja, mein besonderer Moment war in Braunschweig. Da haben wir mit dem ukrainischen Kinderchor Color Music zusammengespielt und standen dann am Ende der Show mit 40 Kids zusammen auf der Bühne. Und das war für mich auch total emotional und wundervoll und einfach das, unsere eigene Musik zu hören mit diesem Kinderchor zusammen und auch die ganze Backstory von den Kids, die natürlich auch dazu beigetragen hat, einfach, dass das alles sehr, sehr emotional war, der Abend.
Ist ja bald Weihnachten, da hat man ja Wünsche. Gibt es so einen Wunsch, wo ihr gerne mal auf der Bühne stehen würdet?
Ja, ich habe einige Wünsche.
Ja,
Julian, fang du an.
Also für mich gibt es so zwei Teenager-Wünsche und das ist einmal das Hurricane Festival, weil das waren so meine ersten Musikerfahrungen, auf denen ich sehr gerne mal spielen würde. Mhm. Und in Hamburg die große Freiheit 36.
Für mich ist es in Irland Slane Castle und auch das Hurricane. So ist die Band ja entstanden. Wir haben irgendwann mal mit 13, 14 auf unserer Kinderzimmerwand geschrieben, was wir mal werden wollen, und dazu gehörte auch das Hurricane spielen, ein Album recorden und eine Band sein für immer. Und die Hälfte haben wir eigentlich schon erledigt, Jürgen.
Aber wie besonders ist das bitte, dass ihr euch schon so wahnsinnig lange kennt, Träume hattet, gemeinsame Träume hattet und das auch wirklich umgesetzt habt? Das ist so besonders.
Es ist total besonders und es ist mir jetzt auch wieder gerade bewusst geworden, weil wir haben ja am 14. unseren neuen Song Don't Answer rausgebracht und haben wir auch selber ein Musikvideo dazu gemacht. Und da haben wir Bilder von unserer ersten Aufnahmesession mit 14 Jahren eingeschnitten. Und du siehst so diesen Kontrast zwischen diesen 14-jährigen Jungs und den mittlerweile 35, 36-jährigen Jungs. Und das ist mir auch nochmal bewusst geworden. Wow, also wir machen ja auch schon länger Musik zusammen, als wir es nicht machen, auf unser Leben gesehen jetzt.
Ja.
Und den Titel Don't Answer, du hast es gerade angesprochen, hören wir auf jeden Fall jetzt gleich nochmal. Worum geht es da?
Don't Answer, da geht's irgendwie darum, nicht automatisch zu antworten, sondern bewusst zu denken und die Antworten, die die Welt dir gibt, vielleicht zu hinterfragen und nicht direkt zu reagieren, aber zu agieren. Und deswegen haben wir dieses Musikvideo, wir haben einfach ein Telefon genommen und gefilmt. Und wir haben nie nach Erlaubnis gefragt und nach einer Lizenz, sondern wir haben gesagt, wir wollen das Leben leben, haben es gelebt. Und ja, standen selber gerade für das, was wir leben wollten. Ja.
Energiekunst, ganz viel Herz, das waren Denman Tau hier bei uns im NDR 1 Niedersachsen Kulturspiegel, Julian Schoncheck und Paul Weber. Bedanke mich ganz herzlich, dass ihr hierher gekommen seid. Und ihr seid natürlich auch schon so ein bisschen nervös, weil am 28. November, da seid ihr dann in Hannover im Lux. Gibt es eigentlich noch ein paar Karten? Wer jetzt zugehört hat und den Titel super findet, kann noch jemand vorbeikommen?
Ja, kein Problem. Ihr könnt auf jeden Fall noch vorbeikommen. Es gibt noch Restkarten.
Also, dann wünsche ich euch noch eine schöne Resttour. Viel Spaß im Lux jetzt am 28. November. Wer Denman Tau live erleben möchte, kann natürlich auch im Internet gucken. Und jetzt hören wir euren aktuellen Song Don't Answer Denman Tau. Schön, dass Sie bei uns sind an diesem Dienstagabend im Kulturspiegel. In der St. Michaeliskirche in Lüneburg hatte vergangene Woche eine ganz besondere Fotoschaueröffnung. Im Rahmen der Lüneburger Vesperkirche hat der Fotograf Matthias Mensch sein Fotoprojekt Obdach, für das er 11 wohnungslose Menschen porträtiert hat, erstmals gezeigt. Eine Ausstellung, die berührt, die nachdenklich macht und das Thema Wohnungslosigkeit in den Fokus rückt. Anna Blume war für uns bei der Eröffnung dabei.
Beim Betreten der Kirche fallen die großen schwarz-weißen Porträts an den Wänden direkt ins Auge. Auf einem steht in knallpinker Schrift Obdach, der Name der Fotoausstellung, die bei der Lüneburger Vesperkirche Premiere gefeiert hat. Mit seinem Projekt möchte der Lüneburger Fotograf Matthias Mensch dazu beitragen, dass Wohnungslose mehr akzeptiert und gesehen werden.
Wenn du mich mit der Person länger auseinandersetzt, die Geschichte von der Person hörst, was sie durchgemacht hat und das dich emotional packt, dann bleibt es auch nochmal ein bisschen anders hängen und das soll auch hier passieren.
Für den Fotografen zählen vor allem die Geschichten hinter seinen Porträts. Deshalb hat er sich vor 1,5 Jahren an den Verein Lebensraum Diakonie gewandt, der ihn bei seiner Idee unterstützt hat. 11 Menschen aus dem Wohnprojekt Herberge Plus ließen sich für das Projekt fotografieren. Davor gab es immer ein persönliches Vorgespräch.
Wenn du dann mit den Leuten sitzt und sie so, sag ich mal, ihre persönlichsten Sachen erzählen, da musste ich dann auch teilweise schon manchmal so ein bisschen Tränen zurückhalten, weil es schon sehr emotional wurde.
Und die Fotos und ihre Geschichten, die auch zu lesen sind, berühren die Besucherinnen und Besucher ebenfalls.
Ich finde das wahnsinnig mutig, dass die Menschen so von ihrem Leben erzählen. Das berührt mich total. Da kriege ich echt Tränen in den Augen.
Ich stand selbst kurz vor der Obdachlosigkeit. Von daher kann ich sehr mitfühlen. Und ich finde, im Umgang mit Obdachlosen wird zu wenig getan.
Wie schnell ich in diese Situation kommen kann, auch unverschuldet. Ich finde, das sollte doch viel mehr in unseren Köpfen stattfinden.
Die Fotoausstellung macht außerdem auf den Neubau der Herberge Plus aufmerksam, der das Wohnprojekt erweitern soll. Wohnungslose Menschen hätten es besonders schwer, eine Bleibe zu finden. Deshalb findet Dörte Grimm, Pressesprecherin des Vereins Lebensraum Diakonie, dass Projekte wie Obdach besonders wichtig sind.
Insofern ist es gut, dass wir diese Öffentlichkeitsarbeit haben, sozusagen in besonders künstlerischen Formaten. Und wir freuen uns, dass wir jetzt diese Wanderausstellung auf den Weg bringen können.
Fotograf Matthias Mensch will seine Ausstellung möglichst auch noch an weiteren Orten im Raum Lüneburg zeigen. Außerdem denkt er über Lesungen und Schulprojekte nach, um möglichst viele für die Belange von Wohnungslosen zu sensibilisieren.
Der Dienstagabend im Kulturspiegel hier bei NDR 1 Niedersachsen. Sie ist Filmkomponistin, Produzentin, Kabarettistin und seit kurzem auch Musical-Komponistin, Vanessa Donnelly aus Gifhorn. 2023 gewann sie beim Braunschweiger Filmfest den Heimspielpreis und jetzt feierte sie ihr erstes Musical. Für das Licht der Nacht nach einer Geschichte von James Coleman. Im Mittelpunkt steht die kleine Lucy, die abends nicht einschlafen will. Ihr Vater erzählt ein Märchen nach dem anderen, bis deutlich wird, Lucy fürchtet die Nacht, weil sie um ihre verstorbene Mutter trauert. In einem Moment kindlicher Fantasie begegnet sie ihr noch einmal ein Lichtblick, der sie zur Ruhe kommen lässt. Peter Schaffinier hat die Aufführung in der Gifhorner Stadthalle für uns besucht.
Hinter der Bühne atmen die Darsteller tief durch. Die letzte Stille, bevor sich der Vorhang hebt, füllt die Kulissen. Dann setzt der Chor ein. Mehr als 100 Stimmen, ein Klang, der den Saal flutet.
Leben unter uns, was du sagst, ist unbezahlbar und all dem Geld, dein großes Herz, das wahrt.
Vanessa Donnelly hat die Musik während ihrer Musical-Ausbildung in London geschrieben, dabei 18 Songs kreiert. Die lokalen Chöre Chorissimo und Vocal Street leitet sie selbst, mit dabei auch der Schulchor Albertinis.
Ich bin so unglaublich stolz auf diesen Chor, weil du schnippst nur einmal, die stehen sofort da, wo sie stehen sollen. Das ist unglaublich, dieses Gefühl, das zu wissen, okay, das habe ich zusammen mit denen erreicht und die sind einfach so dankbar dafür und ich bin es auch.
Unterstützt werden die vielen Laiendarsteller von 4 professionellen Musicalstars: Raphael Albert, Elena Otten, Lisa Hinske und Sebastian Smolders, vor allem bekannt aus dem Musical Tanz der Vampire.
Es ist einfach total berührend, diese pure Emotion dabei zu spüren und diesen Blick, diesen neutralen Blick oder diesen ehrlichen Blick auf das ganze Stück und auf die Lieder. Gleichzeitig auch wirklich, es ist Wahnsinn, was man für eine Wertschätzung erfährt von den Chören, von den Tänzerinnen und die einem immer sagen, oh, das ist so toll, was ihr macht. Und ich kann das nur so zurückgeben, es ist Wahnsinn, was hier für ein Engagement stattfindet, auf allen Ebenen wirklich. Es ist anstrengend, aber es beseelt mich total und es gibt mir ganz große Wärme.
Etwa 150 Chorsänger stehen auf der Bühne und ebenso viele Kinder und Jugendliche aus der Gifhorner Tanzschule Wagner. Sie gleiten über die Bühne, konzentriert mit einer eigenen, fast filmischen Leichtigkeit. Zwischen ihnen Kinder, die zum ersten Mal auf einer großen Bühne stehen, erzählt Musicaldarstellerin Lisa Hinske.
Wir haben ja auch ganz viele Kinder dabei, die erleben das dann zum ersten Mal und die gucken dann auch immer so, oh, sind schnell mal abgelenkt. Und dann lernen sie auch, diesen Fokus zu halten und auf uns zu achten. Und das ist eigentlich eine ganz, ganz tolle Erfahrung für die Kinder und für uns ist es auch schön.
Das Bühnenbild bleibt bewusst schlicht. Lucys Bett, ein paar Kuscheltiere, eine kleine Lampe. Auf der anderen Seite begleiten die 4 Musikerinnen des Berliner Streichquartetts Eclipse das Geschehen mit Violine und Cello. Inszeniert wurde das Musical von Joyce Dietrich, die für die Proben eigens aus Berlin angereist ist. Nur eine Woche hatten die rund 300 Mitwirkenden gemeinsam Zeit.
Wir haben hier verschiedene Dynamiken auf jeden Fall. Also dadurch, dass wir sowohl Laien haben als auch Profis, gibt es sehr viele verschiedene Bedürfnisse. Und darauf gehen wir ein und versuchen, das irgendwie alles abzudecken. Und es ist aber auch super belebend und erinnert einen auch nochmal daran, warum man das eigentlich macht und wofür. Weil es eben diese Spielfreude ist und diese Begeisterung und dass irgendwie die Augen aufgehen, wenn etwas funktioniert. Und auch den Stolz zu sehen von den Laien, wenn dann eben etwas klappt. Und wir uns wirklich auch darüber freuen, wie Dinge aufgehen und Ideen aufgehen.
Ein neues Lächeln in dieser Welt. Für die Liebe, die es hält, ein neues Leben, das stolz aufgeht.
Mit ihrem ersten Musical hat Vanessa Donnelly ein Stück geschaffen, das ein junges Publikum ernst nimmt, ohne es zu überfordern. Auf der Bühne stehen Mitwirkende zwischen 3 und 60 Jahren. Und es geht um ein Thema, das alle berührt: Verlust und Trost.
Ich glaube, dass Stück spricht vor allen Dingen Leute an, die sich einsam fühlen, wenn sie etwas verloren haben, jemanden verloren haben, aber mit so viel Humor, dass es vielleicht dann doch ein bisschen leichter ist, darüber hinwegzukommen. Musik ist ja etwas, was auch heilt. Und ich finde, das kann sehr, sehr gut dabei helfen. Das Musical kann gut helfen.
Am Ende feiert das Publikum die Mitwirkenden mit minutenlangem Applaus. Ein Abend, der spürbar bewegt.
Sehr gut, es war wirklich wunderschön. Die Zusammenspiel von allem, von dem Ballett und den Auftritten und wie es eingespielt wurde, es war super.
Fantastisch, also sehr emotional. Man kämpft mit den Tränen die ganze Zeit und nach links und rechts, wenn man sich so ins Gesicht der anderen schaut, dann weiß man, dass man nicht alleine ist mit den Gefühlen. Also von daher eine tolle Aufführung.
Hervorragend. Ich bin wirklich sprachlos über die Qualität, die wir hier in der Stadthalle Gifhorn mitbekommen haben. Sprachlos über das Talent und die unterschiedlichsten Leute und Generationen auf der Bühne. Also grandios.
NDR 1 Niedersachsen. Kulturspiegel.
Mit Martina Gielitzer einen schönen Dienstagabend wünsche ich Ihnen. Eine Epoche, die uns erstaunlich aktuell vorkommt. Die Weimarer Republik ist Thema einer neuen Wanderausstellung, die jetzt in Osnabrück eröffnet wurde. Was sie erzählt, gleich mehr hier bei uns. Lebendige Roma-Kultur und der Blick auf erfahrene Ausgrenzung. Das Kunstmuseum Wolfsburg zeigt in Deutschland erstmals eine Schau der gefeierten Künstlerin Malgorzata Mirgatas. Wir haben für sie hingeschaut und wir fragen, Zugvögel und Musik, passt das eigentlich? Ja, und wie? Die Zugvogelmusik verbindet internationale Klänge mit dem Wattenmeer. Was das Publikum in Wilhelmshaven so alles erwartet, dazu gleich mehr. Einen schönen Abend. Schön, dass Sie bei uns sind, hier im Kulturspiegel bei NDR 1 Niedersachsen. Ihre Verfassung gilt als die fortschrittlichste der damaligen Welt. Und für manche fühlt sie sich präsenter an als je zuvor, die Weimarer Republik. Unter dem Titel Die Weimarer Republik, Deutschlands erste Demokratie, wurde in Osnabrück eine Wanderausstellung eröffnet. Nach Bundeswehrkasernen, Einkaufszentren und Schulen macht sie nun auch im Erich-Maria-Remarque-Friedenszentrum Halt. Antonia Richter war für uns dort.
Im Erich-Maria-Remarque-Friedenszentrum in Osnabrück können Besucherinnen und Besucher seit gestern eine neue Sonderausstellung besichtigen. Dort erfahren sie im kleinen Rahmen, was in Weimar groß ausgestellt ist, die Geschichte der Weimarer Republik. Mit ihren Krisen und Errungenschaften, mit ihren Persönlichkeiten, dem Ende der Weimarer Republik und welche Bedeutung sie heute noch hat.
Die Weimarer Republik ist auf jeden Fall heute noch relevant für uns, weil viele Errungenschaften, die wir heute noch haben, die wir heute noch kennen, in der Weimarer Republik das erste Mal kodifiziert werden oder eben auch auftauchen.
Sagt Christian Schneebeck, wissenschaftlicher Referent des Vereins Weimarer Republik. Unterstützt wird die Wanderausstellung des Vereins vom Bundesministerium für Justiz. Auf 16 Tafeln und in 5 Filmen präsentiert der Verein nun im Erich-Maria-Remarque-Friedenszentrum die Geschichte der Weimarer Republik. Von den Besucherinnen und Besuchern der Ausstellung wünscht sich Christian Schneebeck vor allem eins.
Sie sollten etwas über Errungenschaften genauso mitnehmen wie über Krisen und über die Frage, was Antidemokraten letztlich gemacht haben, um die Republik zu zerstören. Sie sollten eigentlich Weimar auch explizit als wehrhafte und lebensfähige Demokratie sehen und nicht nur vom Scheitern her betrachten.
Grundrechte, die Meinungsfreiheit, die Versammlungsfreiheit, das Wahlrecht für Frauen seien einige Erfolge, die heute noch aus Deutschlands erster Demokratie übrig geblieben sind. Es sei wichtig, diese Erfolge zu sehen, die nach dem Nationalsozialismus zurückgekommen sind. Genauso sehr müsse deutlich sein, was die Republik zum Scheitern gebracht hat.
Eine Lehre aus Weimar ist natürlich, dass es auf das Engagement jedes Einzelnen für die Demokratie ankommt, dass es darauf ankommt, die Demokratie aktiv zu schützen, aktiv für sie einzutreten, sie als beste oder am wenigsten schlechte aller Staatsformen zu begreifen und dass in dem Moment, wo die politische Kultur antidemokratisch wird, früher oder später das System auch antidemokratisch wird. Also es geht darum, die Demokratie mit Leben zu füllen.
Dass es in einer Demokratie auf das entsprechende Bewusstsein ihrer Bürgerinnen und Bürger ankommt, sieht auch Sven Jürgensen, Leiter des Erich-Maria-Remarque-Friedenszentrums.
Es ist immer so schwierig, historisch zu lernen, aber die Ausstellung zeigt schon, wie fragil dieses Gebilde der Weimarer Republik gewesen ist, wie schwach die demokratischen Kräfte gewesen sind und dass es auch an dieser Schwäche gelegen hat, dass die Weimarer Republik zum Schluss von einer extremen Seite zerrieben wurde.
Die Wanderausstellung soll zeigen, Demokratie ist nicht selbstverständlich und auch heute müsse sie noch immer verteidigt und geschützt werden.
Und das sollte uns wirklich nach wie vor bedenklich stimmen, vorsichtig mit dem umzugehen, was wir hier haben in unserem freien Land und dass es darum geht, die Freiheit zu verteidigen.
So Jürgensen. Das Erich-Maria-Remarque-Friedenszentrum halte er für einen passenden Ort für die Ausstellung über Deutschlands erste Demokratie. Denn die Themen, die der Osnabrücker Autor in seinen Romanen anspricht, seien heute aktueller denn je.
Wir konnten uns vor 5 Jahren nicht vorstellen, dass wir in Europa mal wieder uns mit einem Krieg auseinandersetzen müssen. Und hier kommen Menschen her, die sich über Remarque informieren und insbesondere über im Westen nichts Neues, die ganz frappiert und irritiert davon sind, dass die Themen, die Remarque in diesem Roman abgehandelt hat, heute wieder Wirklichkeit in Europa, nämlich in der Ukraine sind.
Die Ausstellung bleibt noch bis zum 18. Januar in Osnabrück. Bis dahin soll sie Besucherinnen und Besucher zum Nachdenken anregen über die damalige und heutige Demokratie.
Der Dienstagabend im Kulturspiegel hier bei NDR 1 Niedersachsen. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Roma leben seit mehr als 700 Jahren in Europa. Sie gelten mit rund 12 Millionen Menschen als die größte Minderheit auf dem Kontinent. Roma bezeichnet dabei verschiedene Bevölkerungsgruppen, die eine gemeinsame Sprache und vermutlich eine Herkunft vom indischen Subkontinent haben. Sie sind geprägt von der jeweiligen Sprache, Kultur und Geschichte der Gesellschaften, in denen sie leben. Und in denen sie oft Diskriminierung erfahren. Die traditionsreiche Roma-Kultur und die erfahrene Ausgrenzung behandelt die polnische Roma-Künstlerin Małgorzata Mirgatas in ihren Arbeiten. Und nachdem die 47-Jährige bereits vor 3 Jahren auf der Biennale in Venedig für Aufsehen sorgte, zeigt das Kunstmuseum Wolfsburg jetzt erstmals in Deutschland eine umfangreiche Schau mit Arbeiten Mirgatas. Janek Wichers war dort.
Von einem riesigen, von der Decke hängenden Textilbild schaut eine ältere Frau herab. Vor die Lippen hält sie einen Zeigefinger. Es ist ein Porträt der mazedonischen Sängerin Esma Recepova, die von Roma in ganz Europa verehrt wird. Während ihre Gesichtszüge, Hände und Arme auf Stoff gezeichnet sind, bestehen das seidig glänzende Kleid und der Hintergrund aus bunten Stoffbahnen.
Sämtliche Textilien, die ich nutze, sind gebraucht. Ich verleihe ihnen in meinen Arbeiten quasi ein zweites Leben. Manche stammen von Menschen aus meiner Familie, andere von Freunden. Wieder andere habe ich aus dem Second-Hand-Laden. Sie geben mir Gardinen, Bettwäsche, Kleidungsstücke, alles Mögliche.
Der Himmel, ein bunt geblümter Bettbezug, das wallende Kleid, Satin-Bettwäsche, die hügelige Landschaft im Hintergrund, vielleicht ein Tischtuch. Die künstlerische Technik von Małgorzata Mirgatas ist stets die textile Collage. Die Patchwork-Nähereien in ihrer Serie Her Story zeigen Porträts berühmter Roma-Frauen, aber auch Romnia aus ihrem direkten Umfeld, Großmütter, Tanten, Freundinnen, erzählt Małgorzata Mirgatas.
Ich weiß ganz genau, woher und von wem welcher Stoffteil in den Bildern stammt. Sie sind gleichsam aufgeladen mit der Persönlichkeit und dem Geist der Frauen, die sie einst besaßen.
Die Technik des Nähens sei sowohl gelebte Praxis vieler Frauen in den Roma-Communities, sagt Andreas Beitin, Direktor des Kunstmuseums Wolfsburg. Andererseits verfolge Mirgatas eine höhere Idee damit.
Dinge zusammenzubringen, einen gewissen, wenn man so will, Heilungsprozess. Und daraus entstehen dann diese großformatigen Bilder, die eben in einer unglaublichen Intensität und Farbenpracht hier auf einen einwirken. Letztendlich geht es ja darum, durch dieses Gemeinschaftliche, durch Solidarische sozusagen die Gemeinschaft auch zu stärken.
Zunächst setzt Mirgatas die Stücke per Hand zusammen, fixiert sie mit Stecknadeln und lässt sie dann von 3 Frauen aus ihrem Heimatort in der polnischen Tatra zusammennähen. Auch in dem großen Bilderzyklus Re-Enchanting the World hat sie so gearbeitet, von dem ein großer Teil jetzt in Wolfsburg zu sehen ist. 2022 vertrat Mirgatas damit Polen auf der 59. Biennale von Venedig als erste Roma-Künstlerin überhaupt, die ein Land auf der wichtigen Kunstausstellung repräsentierte. Die Installation basiert auf einem Fresko im Palazzo Scefanoia in Ferrara, der olympische Götter, Tierkreiszeichen und Hofszenen darstellt. Die historischen Motive interpretiert Małgorzata Mirgatas unglaublich detailreich neu, hinterfragt in der opulenten Textilcollage stereotype Vorstellungen über die Roma und entzaubert gängige Klischees.
Wo sie sich auf die jahrhundertelange Geschichte der Verfolgung, der Ausgrenzung, der Diskriminierung bezieht. Und Małgorzata überträgt das Ganze eben, transformiert es in ihre Sichtweise. Eine ganz komplexe, ganz wunderbare Verwebung von historischen Elementen, von Sternzeichen, von Menschen, die ihr wichtig sind, aber auch das alltägliche Leben, das hier von ihr wunderschön mit den Stoffcollagen dargestellt wird.
Małgorzata Mirgatas verbindet in ihren textilen Werken spielerisch Vergangenheit und Gegenwart, indem sie Geschichten über Familie, Gemeinschaft, Solidarität und Selbstermächtigung erzählt. Es ist, wie der Titel der Schau bereits andeutet, eine alternative Geschichte, die einen ganz anderen, frischen Blick auf eine für viele Menschen sicher ziemlich unbekannte Kultur eröffnet.
Schauen Sie vorbei bei der Ausstellung Małgorzata Mirgatas, eine alternative Geschichte. Sie ist im Kunstmuseum Wolfsburg zu sehen und dauert bis zum 15. März. Der Dienstagabend im Kulturspiegel hier bei NDR 1 Niedersachsen. Das ist schon eine ungewöhnliche Kombination. Zugvögel und Konzertabend. Eine Idee, die aus den Zugvogeltagen bei uns an der Nordseeküste entstanden ist. Und sie hat auch einen Namen. Zugvogelmusik. Seit einigen Jahren werden die Konzerte nun schon veranstaltet, organisiert von der Nationalparkverwaltung Niedersächsisches Wattenmeer und dem Berliner Musiklabel Run United. Und dabei werden Lieder und Musikstile auf die Bühne gebracht, die jeder Zugvogel von seinen Überwinterungsgebieten mitbringt ans Niedersächsische Wattenmeer. Dieses Jahr ist Schauplatz der Zugvogelmusik das Stadttheater in Wilhelmshaven. Frank Jacobs mit einem kleinen Vorgeschmack.
Zugvögel und Musik haben was gemeinsam, sagt Peter Südbeck von der Nationalparkverwaltung Niedersächsisches Wattenmeer.
Sie sind unterwegs, sie zeigen einen großen Ausschnitt aus diesem Globus auf und sie verbinden das, was wir, wofür als Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer verstehen, nämlich auch für die internationale Bedeutung des Wattenmeeres, und die Vögel repräsentieren das und die Musik repräsentiert deren Zugweg. Signore, du
zum Beispiel Musik, die in sibirischen Dörfern entlang der ostatlantischen Vogelzugroute zu hören ist, sagt Jochen Kühling vom Berliner Musiklabel Run United.
In diesem Fall sind es Bands zwischen Kamerun und Russland. Portugiesische Musik, das Trio Fado. Es gibt Musik aus Nordafrika, La Caravane du Maghreb, ukrainisch-russische Musik, Polinushka.
Musiker werden bei dem Konzert Zugvogelmusik alle gemeinsam auf der Bühne stehen. Kühling und Südbeck moderieren die zweistündige Show im Stadttheater Wilhelmshaven und berichten über 6 verschiedene Zugvögel, die sich im Sommer in unserer Wattenmeerregion aufhalten.
Das heißt, wir stellen einen Zugvogel vor, in kurzen Worten, und dann geht es direkt über in die Musik, und zwar von unterschiedlichen Formationen. In Wilhelmshaven im Stadttheater sind es 6. Und die werden in einer Reihenfolge, die sich noch herausstellen wird, präsentiert. Mit einer kleinen Pause zwischendurch. Und das ist eine Abenteuerreise durch die Musik.
Peter Südbeck und Jochen Kühling kennen sich schon seit der Jugend. 2016 hatten sie dann die Idee zu diesem ungewöhnlichen Konzertformat, erklärt Kühling.
Inspiriert durch die Zugvogeltage tatsächlich. Als Idee, ein anderes Format zu finden, um etwas für die Natur zu machen. Und wir wurden gefragt, ob uns dazu was einfällt. Und so sind wir auf die Idee von Zugvogelmusik gekommen. Also quasi den Zugvogel mit reinzuholen in ein Konzert und ihn zu nutzen, damit wir überhaupt 6 verschiedene Musiken, die völlig unterschiedlich sind, in einem Rahmen auf die Bühne bringen können.
Mittlerweile ist das Konzept eine Erfolgsgeschichte. Die Bühnen mal größer, mal kleiner. Und die Zugvogelmusik bleibt nicht nur auf einer Bühne. Sie wandert in die Schulen, sagt Peter Südbeck von der Nationalparkverwaltung Niedersächsisches Wattenmeer.
Das ist die Ubuzuschu, die unsere bunte Zugvogelmusikschule. Das heißt, das, was wir jetzt auf die Theaterbühne gebracht haben, haben wir wieder zurück in die Schulklasse getragen. Dass wir einen Vogel für eine Schulstunde, dritte Klasse idealerweise, in ein Theaterstück bringen mit der Musik dieses Landes zusammen als Schulprogramm. Das ist die Ubuzuschu. Und die Ubuzuschu fängt auch an in diesem Jahr. Wir sind in 11 verschiedenen Schulen unterwegs.
Doch zuerst werden die Musiker aus 6 verschiedenen Ländern die Routen der Zugvögel im Stadttheater Wilhelmshaven untermalen. Mit ihrer Zugvogelmusik aus aller Welt.
Die Zugvogelmusik im Stadttheater Wilhelmshaven und das Konzert findet am 27. November um 20 Uhr statt. Alle Infos und Karten gibt es dafür ab sofort im Vorverkauf bei der Landesbühne Nord. Das war wieder ein richtig schöner Abend mit Ihnen hier im Kulturspiegel bei NDR 1 Niedersachsen. Und jetzt wünsche ich Ihnen noch einen traumhaften Abend mit uns. Am Mikrofon war für Sie Martina Gielitzer und ich freue mich schon, wenn wir uns dann nächste Woche am Dienstag wiederhören im Kulturspiegel. Tschüss.